Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 um 5:30 Uhr. Wir kommen zum Regionaljournal.
Zum Regionaljournal Zentralschweiz, Themen heute am Abend. Nidwalden schließt sich mit Luzern zu einer Spitalregion zusammen. Obwalden macht nicht mit. Zandermatt träumt man von einem grossen Skigebiet. Wie gross das denn wird, ist offen. Schulsozialarbeit im Kanton Luzern. Früher hat es sie nicht gebraucht, heute ging es nicht mehr noch nicht. 10 Jahre ist es seit dem Attentat im Zuger Kantonsratssaal. Wir porträtieren die Tochter von einem Opfer. Und das Wetter nach einer klaren Nacht ist auch morgen wieder schön. Am Mikrofon ist der Peter Portmann. Der Nidwaldner Landrat sagt nach erster Lesung Ja zum neuen Spitalgesetz. Das heisst, Kantone Luzern und Nidwalden schliessen sich zu einer gemeinsamen Spitalregion Luzern-Nidwalden, kurz LUNIS, zusammen. Miriam Breu hat die Debatte mitverfolgt.
Für das, dass es um nichts Geringeres als um die künftige Gesundheitsversorgung im Kanton Nidwalden ist gegangen, ist es eine sehr ruhige Debatte im Landrat. Diskutiert worden ist nur gerade über Details. Im Grundsatz sind sich nämlich alle einig gewesen. Allein mag Nidwalden nicht im Rauchenwind stehen, wenn ab dem nächsten Jahr die neue Spitalfinanzierung vom Bund greift, wenn Spitäler noch mehr müssen wirtschaftlich arbeiten. Darum auch die gemeinsame Spitalregion mit Luzern. Künftig tut ein Spitalrat die gewichtigen Entscheidungen für beide Partner treffen. Zum Beispiel, welches Spital welche Spezialgebiete anbietet. Aber auch dann, wenn man Leistungen einkaufen muss, Medikamente für die Spitalapotheke oder mit der Krankenkasse verhandeln. All das sei einfacher mit dem Partner Luzern. Und auch was Personal angeht, sieht Nidwaldner Gesundheitsdirektorin Yvonne von der Schwand den Vorteil.
Es ist außerordentlich wichtig bei uns im ganzen Spezialistenbereich. Wir können Spezialisten teilzeitmässig oder tageweise von Luzern nach Nidwalden holen. Und unsere Nidwaldnerinnen und Nidwaldner haben gleich die Chance, hier bei uns im Kantonsspital die Stanz ihre Pflege entgegenzunehmen.
Die vielen Vorteile haben das Parlament überzeugt. Nur die SVP hat 2 Einwände gebracht. Der erste, im Spitalrat, der über die Entwicklung dieser Spitäler entscheidet, soll keine Vertretung der Regierung sitzen. Das gäbe Interessenkonflikt. Nein, hat die Mehrheit vom Parlament gefunden, vielleicht mache es sogar Sinn, wenn jemand von der Regierung könnte dabei sein. Dann wäre man ganz nach bei den Entscheidungen dabei. Der zweite Einwand, im Moment ist LUNIS ein 4-jähriger Versuch. Nach 3 Jahren geht man dann über Bücher. Dann müsse aber zwingend das Volk etwas dazu zu sagen haben, ist der SVP-Sprecher Peter Keller überzeugt.
Es ist einfach so, dass wir jetzt eine Nebelwanderung machen. Es gibt einen Systemwechsel, was die Finanzierung der Spitäler betrifft, mit diesen Fallpauschalen. Und jetzt noch zusätzlich die Frage von dieser Partnerschaft. Und dann muss man einfach in 3 Jahren Bilanz ziehen und den Leuten erklären, was Sache ist, und die Leute mitnehmen und dann vors Volk gehen.
Wenn wir gravieren, würde das aktuelle Projekt verändern, vor allem aber, wenn eine Fusion mit dem Kantonsspital Luzern geplant wird, dann wäre der Fall klar, sagt Yvonne von der Schwande darauf.
Ich kann Ihnen versichern, die Regierung würde das selbstverständlich auch freiwillig vors Volk nehmen, weil das ist wirklich so ein entscheidender Eingriff in unsere Spitallandschaft, dass wir das ganz sicher vom Volk absegnen.
Nidwaldner Gesundheitsdirektorin Yvonne von der Schwande. Zurzeit ist LUNIS ein Projekt mit 2 Beteiligten, aber die Türen ist offen, es könnten auch noch andere Partner dazustossen, von Obwalden und Furi ist die Rede. Miriam Breu hat mit dem Obwaldner Gesundheitsdirektor Hans Wallimann geredet.
Hans Wallimann, die Türen ist offen von Seiten von Luzern und Nidwalden, auch für eine engere Zusammenarbeit auf strategischer Ebene mit Obwalden zum Beispiel. Nehmt ihr das Angebot an? Nehmen wir die Tür für alle in die Hand?
Im Moment muss man die Tür für alle gar nicht in die Hand nehmen, weil wir haben ja Zusammenarbeit, eine ganze Tiefe mit Luzern und mit Nidwalden, und wir wollen auf diesem Weg weitergehen. Bei uns ist ganz wichtig im Kanton Obwalden, dass wir im strategischen Bereich eben auch können sagen, was wir machen wollen im Bereich der Grundversorgung.
Aber ist es nicht fast ein bisschen blauäugig? Man sieht da grosse Brücken auf einem zukommen, Spitalfinanzierung mit der Fallpauschale. Da wird die Spezialisierung in der Medizin, die Spitzenmedizin, die sich immer weiterentwickelt. Das kann doch so ein kleines Spital alleine gar nicht mehr leisten.
Ich rede ja nur von der Grundversorgung. Wir bieten da keine Spezialisierung an, das ist ganz wichtig. Und in der Grundversorgung können wir sehr gut mithalten in den Preisen. Und wir haben ja das Tarifsystem bereits seit 2006, das ist nicht neu. Und wir stellen fest, dass wir mit dem sehr gut gefahren sind. Und wenn jetzt die neue Spitalfinanzierung kommt ab 2012, werden wir sogar in diesem Bereich können bleiben. Trotz den Teuerungen, die in diesem Bereich kommen, im Gesundheitswesen, werden wir in der gleichen Höhe können bleiben.
Aber wenn man so ein bisschen weiterführen schaut, dann sieht man ja noch gar nicht so richtig, wohin das es geht. Also es gibt Leute, die finden, es ist so ein bisschen, man tappt so ein bisschen im Nebel rum, weiss nicht so recht, wohin das geht, so mit dieser ganzen Gesundheitsversorgung, mit der Finanzierung von dieser Gesundheitsversorgung künftig. Wäre es da nicht gescheit, man würde sich wirklich an einen starken Partner anhängen?
Wir sind ja an starke Partner angehängt.
Aber nicht auf der strategischen Ebene, oder? Also nicht dort, wo man so quasi die Entscheidungen trifft, was wird wo wie gemacht.
Das ist richtig, aber das braucht es bei uns gar nicht, weil wir die reine Grundversorgung anbieten, im Gegensatz zu Nidwalden, wo die erweiterte Grundversorgung anbietet, und zu Luzern, wo das Zentrumsspital ist.
Ihr macht einen neuen Bettentrakt, also ihr habt schon einen neuen Behandlungstrakt, der etwa 15-jährig ist, wenn es mir recht ist. Längt das, dass man kann konkurrenzfähig bleiben?
Das reicht eindeutig, wenn wir eben die reine Grundversorgung anbieten, vor Ort uns immer Mühe geben, gute Qualität zu bieten und wirtschaftlich auch schauen, dass wir einfach Schuster bleiben bei deinen Leisten, dass wir da nicht irgendwie den Weg verlieren und meinen, wir müssen Spezialitäten anbieten.
Jetzt aber noch einmal, Hans Wallimann, Gesundheitsexperten sagen, für ein Spital, ein eigenständiges Spital rentabel zu betreiben, braucht es ein Einzugsgebiet von 150'000 Leuten. Das hat Obwalden niemals mit einer Bevölkerung von knapp 36'000. In 10 Jahren gibt es das Spital wirklich noch, seid ihr sicher?
Ich bin überzeugt, dass es eben noch gibt. Und zwar aus dem Grund, weil die Philosophie, und da bin ich tiefst überzeugt davon, ist doch die, dass es um Gesundheit des Menschen geht, um das höchste Gut ist, das der Mensch hat. Und wenn jemand eigentlich nicht mehr gesund ist und ins Spital muss, und ich rede von der Grundversorgung, dann ist dort der Heilungsprozess am besten, wo man daheim ist.
Sagt der Obwaldner Gesundheitsdirektor Hans Wallimann. Die Spitalregion Luzern-Nidwalden kommt dann noch einmal in Nidwaldner Landrat. Am Gotthard wachsen grosse Skiträume im Himmel. Investoren wollen ein neues Skigebiet bauen für über 200 Millionen Franken. Der Businessplan rechnet mit riesigen Beträgen von der Öffentlichkeit. Die Rede ist von über 80 Millionen. Der Urner Regierungsrat und die Projektverantwortlichen relativieren, dass sie maximal vorstellen. Miriam Meisner.
18 Skiliften und Gondelbahnen für über 200 Millionen Franken. Der geplante Ausbau vom Skigebiet Andermatt-Sedrun tönt gewaltig. Ob es allerdings jemals so weit kommt, ist noch alles andere als klar. Ein Haufen Fragen sind noch offen, zu den beteiligten Unternehmen, zu der Finanzierung, zu der Grösse der Anlagen. Vorgesehen ist zurzeit, dass das Skigebiet von einer neuen Firma mit dem Namen Andermatt zur Selva Sportbahnen AG betrieben wird. Die gehört am Sami Saviri seiner Andermatt Swiss Alps, die für das Projekt zusammenspannen mit den heutigen Andermatt Gotthard Sportbahnen und den Sedruner Bergbahnen. Diese Woche haben die drei ihre Pläne aufgelegt und damit auch ihren Businessplan öffentlich gemacht. Und in dem machen sie auch klar, wie viel öffentliche Gelder sie für ihr Projekt erwarten, nämlich 80 Millionen aus der Regionalförderungstöpfe von Bund und Kanton. Mit dem Geld wird dann zum Beispiel auch die Erschliessung vom Skigebiet aus dem Rüstal verbessert. Die Rede ist von einer neuen Kabinenbahn von Göschenen direkt auf den Götsch. Ob der Kanton auf das Gesuch einsteigt, ist zurzeit noch offen, sagt der Geschäftsführer von der Andermatt Swiss Alps, der Gérard Jenny.
Alle Beteiligten wissen, dass damit eine Konzession könnte erteilt werden, die drei Firmen sich noch zusammenraufen und als Einheit auftreten. Im Moment gibt es einfach ein Gesuch, wo für eine Konzession muss man sich aber weiterentwickeln und zusammenraufen.
Auch noch unklar ist die Beteiligung von möglichen Grossinvestor aus Schweden, der Firma Skistar, die auch die Aktienmehrheit im neuen Unternehmen übernehmen will. Auch diese Frage hängt unter anderem davon ab, ob und wie sich die beteiligten Firmen organisieren können. Ein Haufen Grundlagenarbeit muss also zuerst noch gemacht werden auf Seite der Projektoren. Und darum sei der Kanton Uri auch noch nicht parat, darüber zu reden, ob und wie viel Geld genau aus öffentlichen Kassen für die Skianlage könnten fliessen, sagt der Urner Volkswirtschaftsdirektor Isidor Baume.
Also damit will ich auch klar den Hinweis machen, es ist jetzt etwas in Raum gesetzt worden, wo man als sogenannte Vision soll und darf bezeichnen. Und jetzt geht es um den Umsetzungsschritt. Und da sind eigentlich Vorgaben für alle bisher Involvierten klar, dass die erfüllt werden und die jetzt sauber erarbeitet werden.
Der Kanton verlangt also, dass jetzt die beteiligten Firmen an die SEC gehen und ganz klar aufzeigen, wie sie das Projekt umsetzen wollen. Was am Ende von diesen grossen Plänen übrig bleibt, das formuliert auch der Gerard Jenny von der Betreiberseite ziemlich offen.
Für mich ist im Moment der ganze Fächer von den Möglichkeiten offen. Selbst das ist denkbar, dass es nur noch ein kleines Projekt gibt. Die Frage ist, ob es dann eine grosse Gesellschaft gibt, die das macht.
Wichtig ist für Sie jetzt zu wissen, wie Ihre Pläne in der Öffentlichkeit ankommen. Da läuft bis am 16. Oktober das Auflageverfahren. Wenn es für die Betreiber gut geht, sollen die ersten Anlagen im Jahr 2013 parat stehen. Und im Moment glauben die Beteiligten, dass das möglich sein könnte.
Eine Arbeitsgruppe Gemeinsfinanzen macht sich Sorgen wegen der finanziellen Entwicklung der Luzerner Gemeinden. Der Kanton darf nicht auf Kosten der Gemeinden sparen, schreibt die Arbeitsgruppe heute in einer Mitteilung. Es zeichnen sich hohe Defizite ab, die Folge seien Steuererhöhungen, die mehrere Gemeinden müssen ins Auge fassen. Wenn jetzt der Kanton weitere Sparpakete ankündigt, befürchtet die Arbeitsgruppe, dass diese Kostenverlagerungen zu Lasten der Gemeinden auslösen. In der Arbeitsgruppe sind die Finanzverantwortlichen von der Stadt Luzern, von 4 Agglomerationsgemeinden und von den Zentren auf der Landschaft. Der Gemeinderat von Emmen will zeigen, in welcher Richtung sich Gemeinde Emmen weiterentwickeln soll und das unabhängig von der Fusionsfrage. Darum will er jetzt Unterlagen über die Entwicklung von Emmen in den letzten Jahren und in einer längerfristigen Zukunft, unter anderem von der Hochschule Luzern. Basierend auf denen will der Gemeinderat seine Entwicklungsstrategien ableiten, hat die Gemeinde Emmen heute mitgeteilt. Die Schulsozialarbeit im Kanton Luzern gibt es seit 10 Jahren. Im 2001 hat man mit 3 Schulsozialarbeitern gestartet. Heute gibt es im ganzen Kanton 67 Stellen. Eine von den ersten Gemeinden, die so einen Schulsozialarbeiter bekommen hat, ist Kriens. Die Schülerinnen, die Schüler und die Lehrerschaft können sich einen Schulbetrieb ohne Sozialarbeiterin nicht mehr vorstellen. Dana Frey.
Es ist Mittag im Schulhaus Rockeren zu Kriens. Die Kinder gehen heim essen. Im ersten Stock vom Schulhaus sitzen in einem Büro gut gelaunte Jugendliche an einem Tisch. Es ist das Büro der Schulsozialarbeiterin. Die jungen Leute sitzen nicht das erste Mal an diesem Tisch. Sie alle haben schon einmal mit der Schulsozialarbeit zu tun gehabt. Das aus den verschiedensten Gründen, zum Beispiel wegen Streitereien in der Klasse, wie das 16-jährige Mädchen erzählt.
Also wir sind mal in der Klasse, haben wir unter den Mädchen ein Problem gehabt. Zickerei einfach, also sozusagen unnötige Streit, einfach, was eigentlich nicht bräuchte. Und dann hat uns die Lehrerin vorgeschlagen, dass wir mal zu der Schulsozialarbeiterin gehen, da nach Tipps fragen. Dann sind wir da reingekommen und die hat uns weiterhelfen.
Auch das 15-jährige Mädchen mit Migrationshintergrund hat sich wegen ihrem Problem bei der Schulsozialarbeiterin Hilfe geholt. Sie habe mit jemandem Unabhängigen müssen reden, weil sie manchmal mit den 2 Kulturen daheim und in der Schule nicht zurechtgekommen sei. Und das hat ihr geholfen.
In dem, dass sie mir Tipps gegeben hat, wie ich mich verhalten sollte, wenn jemand sagt, ja, du bist so und so. Einfach nicht beachten und auch die Heime, wie ich mich eben verhalten und sagen, ja, nein, ich finde das jetzt nicht gut, einfach durchsetzen.
Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Lehrer nehmen die Hilfe der Schulsozialarbeiterin in Anspruch. Der Oberstufenlehrer Milo Bortmann hat schon manchmal profitiert. Nicht etwa, weil er die Probleme in der Klasse nicht selber lösen könnte, sondern weil Probleme immer komplexer sind und immer häufiger vorkommen.
Wenn ich 17, 19 Leute habe und viele haben Probleme, dann bin ich allein überfordert. Das finde ich noch etwas sehr Unterstützendes, oder? Dass man irgend an einen Punkt kommt, wo ich auch nicht mehr recht weiss, obwohl man schon viel gemacht hat, was ist jetzt noch angesagt? Und dann können wir das miteinander diskutieren und das entlastet mich.
Es sei aber nicht nur so, dass es amig zu viel werde, sondern manchmal brauche ich es halt auch einfach jemand anders als den Lehrer, der zuhört.
Es ist auch so, dass, und das finde ich sehr gut, dass einzelne Jugendliche Sachen nicht können mit mir besprechen, nicht wollen und zu Recht, weil wir müssen auch wieder arbeiten nachher miteinander. Und dann haben sie eigentlich eine unabhängige Person. Und das tut es ihnen erleichtern, auch Sachen zu fragen oder auf Tablet zu bringen, die sie bei mir nicht würden.
Das war bei einem jungen Burschen der Fall. Er hatte grosse Probleme daheim in der Familie und hat dringend Hilfe gebraucht. Da hat die Schulsozialarbeit geholfen, sagt der 15-Jährige.
Es hilft schon, eigentlich, aber nur für kurze Zeit hat es dir geholfen. Eigentlich nicht lang, aber es hat ja eine Zeit lang ein bisschen mit dem umzugehen. Aber das Problem hat es am Schluss gleich nicht richtig gelöst. Geschadet hat es sicher nichts und bei so ganz grossen Problemen ist es halt schwierig, das bei der Schulsozialarbeit zu besprechen.
Auch wenn es nur ein bisschen geholfen hat, dass er sich zuerst an die Schulsozialarbeit gewendet hat, sei für ihn selbstverständlich gewesen. Die Institution ist bei Schülern und Lehrern also mittlerweile gut akzeptiert. Wenn ein Schüler zu der Schulsozialarbeit ging, dann sei das nichts mehr Aussergewöhnliches. Im Gegenteil, die Problemnotfallstation ist nicht mehr wegzudenken. Man hat sogar zu der jetzigen Schulsozialarbeiterin gerne noch eine zweite Person. Am liebsten ein Mann.
Die Frau, die die Ohren offen hat für kleinere und grössere Probleme, ist Karin Wanne. Sie ist die Schulsozialarbeiterin für die Oberstufe Kriens. Anna Frey hat im Gespräch mit der Karin Wanne als erstes wollen wissen, warum man die eine Schulsozialarbeiterin überhaupt brauche. Früher sei sie auch nicht gegangen.
Die Gesellschaft hat sich geändert, das ist ein Fakt, der da ist. Früher ist es auch nicht gegangen, das stimmt. Dort hat man geschaut, das Möglichste gemacht, was man hätte können. Heute sind andere Themen noch im Zentrum und ich denke, wir sind auch sensibler geworden. Man schaut auch klarer her und das bedingt aber auch, wenn man klarer her schaut, dass man auch handeln muss. Also man kann nicht nur etwas aufdecken, sondern man muss ja dann auch Hand anbieten, oder? Also man muss ja dann auch etwas damit machen. Und da sind die Lehrpersonen kommen da mit ihrem Auftrag, den sie haben, kommen sie da sicher an die Grenzen.
Wäre da nicht striktere Regeln oder ein härteres Durchgreifen auch eine Lösung? Braucht es eine Art Kuschelpädagogik?
Ich würde es nicht mit der Kuschelpädagogik in Verbindung setzen, denn Schulsozialarbeit wie auch eine Schule arbeiten ganz fest mit Verbindlichkeiten, arbeiten stark mit Zielen, arbeiten mit Wenn-Dann-Situationen. Das hat für mich nichts mit Kuschelpädagogik zu tun. Und wenn da eine Öffnung nach aussen stattfindet, wo man jetzt die soziale Arbeit reinhält in der Schule, also die beiden Professionen von Sozialpädagogik und Schulpädagogik, wenn man das zusammennehmen kann, dann finde ich, ist das ein Gewinn.
Wann kommen Sie als Schulsozialarbeiterin an Ihre Grenzen? Wann wissen Sie auch nicht mehr weiter?
Also nicht mehr weiter wissen, das gibt es in dem Sinn eigentlich nicht, sondern das ist dann, wo ich an die Grenzen komme, ist der Punkt, wo ich merke, dass ich mit meinem Wissen, mit meinem beruflichen Hintergrund nicht mehr die richtige Fachperson bin. Und das bedeutet, dass ich dann eine Triage mache. Das heisst, ich ziehe einen kinder-jugendpsychiatrischen Dienst zu, einen schulpsychologischen Dienst, ich ziehe eine Fachstelle Berufsberatung jetzt zuziehen, eine Fachstelle Familienberatung und auch so in dem Sinne den Fall weiterleiten.
Können Sie nach diesen 10 Jahren Ihrem Beruf als Schulsozialarbeiterin sagen oder behaupten, Sie haben etwas erreicht?
Wenn ich so zurückschaue auf die 10 Jahre, finde ich, hat sich die Schulsozialarbeit sehr gut entwickelt. Zum einen konnte ich starten und die Schulsozialarbeit nach 3 Jahren auch etablieren in der Schule auf der 6. Stufe 1. Und zum anderen ist ja der im 06 in Primarschule gekommen, der auch können mit einem 80%-Pensum starten und ein paar Jahre später dann noch aufstocken auf 140% und hat in dem Sinne so einen guten Stellenwert bekommen.
Die Krienzer Schulsozialarbeiterin Karin Wanne im Gespräch mit Anna Frey. Wenn es am nächsten Dienstag 10 Jahre sind, ist seit dem Attentat im Zuger Kantonsratssaal, der ist am Gedenkgottesdienst, es wie immer die Familie Hutter dabei. Vor 10 Jahren hat Simon Hutter, der dann 25 war, ihre Mutter, die Regierungsrätin Monika Hutter, verloren. Simon Hutter hat sich mit ihrer positiven Art ins Leben zurückgekämpft. Wie? Lassen Sie das Porträt von der Karl Laubacher.
9:30 am Morgen in einer Wohnsiedlung zu Bar. Die 35-jährige Simon Hutter macht Türen auf und ist nicht allein. Vor dem Bauch geschnallt schaut der 8-monatige Raul mit grossen Augen neugierig, wer da echt an der Türe geläutet hat. Der Raul ist schon das erste Mal wieder ein bisschen müde und will nie nicht anders sein als auf dem Schoss von Mami. Sein bevorzugtes Spielzeug, eine leere WC-Rolle. Sein Grossi, die Regierungsrätin Monika Hutter, wird er auch nie können lernen. Und das macht Simon Hutter manchmal zu arbeiten.
Und wo man dann denkt, ja, da wäre Mami sicher stolz drauf, sie hätte Freude an einem grossen Kind. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so. Und ich habe das Glück, oder wir haben das Glück, dass auch als Partnerin von meinem Vater das wirklich extrem lässig findet, dass ein Baby da ist.
Kurze Unterbrechung, der Raul findet es langweilig. Simon Hutter lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen, holt einen Schoppen mit ein bisschen Wasser, sitzt wieder an den Esstisch her, nimmt einen Schluck Kaffee und erzählt weiter. Dass ihr Vater relativ schnell eine neue Frau an seiner Seite hatte, das sei am Anfang nicht einfach gewesen, auch wenn das der Wunsch vom Vater war. Heute hat Simon Hutter zu der Partnerin vom Vater eine enge und gute Beziehung. Und gleichzeitig den gewaltsamen Tod von der eigenen Mutter zu schaffen, das habe Zeit gebraucht. Wie lange der Prozess dauert, das sei eine individuelle Sache.
Also ich glaube, da kann man nicht sagen, 2 Jahre dauert es, bis man über das Gröbste hinweg ist und dann geht es wieder aufwärts. Ich denke, das ist wirklich auch eine Frage von, wie schnell ist man bereit, sich zu öffnen für etwas Neues. Und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das ist ein Prozess in einer Familie, der stattfindet, wo man muss reingehen, aktiv sich betätigen, damit es gut rauskommt am Schluss.
Simon Hutter wirkt wie jemand, der vorwärts in die Zukunft schaut, der das Leben anpackt. Und darum auch hat man ihrer Familie die Frage nach dem Warum und der Schuld gar nie diskutiert.
Ich denke, die Frage nach der Schuld, die bringt einem ja dann sowieso nicht wirklich viel weiter. Also es ist so ein bisschen, ich denke, die zieht einem nur ab, wenn man jeden Tag fragt, warum ist das passiert, der ist die Schuld, warum hat man den nicht vorher geschnappt? Warum hat man den nicht schon vorher irgendwie aus dem aktiven Leben zurückgezogen und hat den irgendwo in die Psychiatrie geschickt? Wir haben ja gewusst, dass er nicht ganz normal ist. Diese Fragen haben sich uns gar nie gestellt. Es war einfach eine Tatsache gewesen, dass der Herr in diesem Saal rumgeschossen hat. Und die Frage, ist jetzt der geschuld oder hat man können etwas machen vorher? Die haben wir in der Familie daheim gar nie besprochen. Es war einfach so gewesen.
Aber auch da weiss Simon Hutter natürlich, dass es nicht jedem gegeben ist, die bohrende Frage nach dem Warum hinter sich zu lassen. Wie man mit so einem Erlebnis als Angehörige umgeht, das haben dann diesen Sommer auch 2 Journalisten aus Oslo nach dem Massaker in Norwegen von Simon Hutter wissen. Wie man 10 Jahre nachher auf die Verarbeitung zurückschaut.
Ich sage jetzt mal, ein bisschen böse gesagt, als positives Beispiel vorangehen und dann auch aufzeigen, es ist nicht einfach nur ein riesen Loch. Klar ist das am Anfang, aber es gibt eine Möglichkeit, das Loch können wieder zuzumachen und eben sich nachher den Weg selber wieder bahnen in ein neues Leben, in eine neue Zukunft, wo es einem auch gut geht. Ich denke, es sind wirklich eine Reihe glückliche Zufälle, dass es so gut jetzt funktioniert. Das ist natürlich lange nicht überall so und das ist so ein bisschen das Ziel gewesen von diesem Interview mit diesen 2 Journalisten aus Oslo, denen wirklich aufzuzeigen, mal es gibt einen Weg.
Dabei gibt es zwischen Massaker in Norwegen und dem Attentat in Zog einen entscheidenden Unterschied. In Zog hat sich der Täter selber gerichtet. In Norwegen ist er am Leben und wartet auf seinen Prozess. Ein Unterschied, den Simon Hutter stark beschäftigt. Sie sitzt nachdenklich am Esstisch.
Ich habe das Gefühl, ich weiss es nicht. Klar, man kann ihn dann gerecht bestrafen. Jetzt im Gegensatz zu dem in Zug, oder, wo ja gar nicht mehr lebt. Aber ich kann nicht sagen, was mich schwieriger dunkt. Mich dunkt es einerseits, wenn sich jemand selber verschüsst, nachher ist er auch irgendwo in einer gewissen Art feige. Also er löst sich einfach selber auch aus, damit man nachher gar nicht etwas zu verhandeln hat. Aber hankerum, wenn es zu verhandeln gibt, dann dauert das eine Ewigkeit. Man wird immer wieder mit dem konfrontiert. Das ist laufend in den Medien. Ich weiss nicht, ob es das einfacher macht. Ich kann wirklich nicht sagen, was ich schwieriger finde oder einfacher finde, um es zu verarbeiten.
Für die 35-Jährige aus Bar bleibt es also offen, was es einfacher oder eben schwerer macht, zum Verarbeiten. Sie selber scheint ganz im Hier und Jetzt zu leben, aber ohne das zu verdrängen, was sie ist. Die Primarlehrerin engagiert sich wie ihre Mutter auch politisch und auch bei den Sozialdemokraten. Wegen dem Attentat mit der Politik zu hören, darüber hat sie keine Sekunde nachgedacht. Im Gegenteil.
Ich habe wirklich irgendwie gefunden nach dem Attentat so und jetzt erst recht.
Seid sehr bestimmt und sowieso haben es viel zu wenig junge Frauen in der Politik. Und dann ist der Raul an der Reihe, der wirklich genug hat von diesen vielen Fragen und endlich in Ruhe ein Nickerli machen will.
Es wie immer am 27. September läuten am nächsten Dienstag im ganzen Kanton Zug Killerglocken. Die Sonderägerin ist ein Gedenkgottesdienst. Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 3:03, da ist noch eines das Wichtigste von heute. Zusammenfassen tut es Radka Laubacher.
Das Nidwaldner Kantonsspital vertieft seine Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital. Das hat heute das Nidwaldner Parlament einstimmig beschlossen. Mit dem Verbund erhofft man sich in Nidwalden, dass in Stans die Grundversorgung besser gesichert werden kann. Lange Zeit hat man das Nidwalden mit dem Obwaldner Spital über eine Zusammenarbeit verhandelt, was am Schluss aber gescheitert ist. Für Obwalden ist eine vertiefte Zusammenarbeit mit Stans und Luzern aktuell kein Thema. Am Gotthard wollen die Investoren ein neues Skigebiet bauen für über 200 Millionen Franken. Und dafür wollen sie 80 Millionen aus der öffentlichen Regionalförderung. Bevor der Kanton Uri aber über Geld redet, verlangt er mehr Vorarbeiten von den Betreibern. Die beteiligten Firmen müssen zuerst zeigen, wie sie sich organisieren und wie sie ihr Projekt genau umsetzen wollen. Seit 10 Jahren gibt es im Kanton Luzern die Schulsozialarbeit. Gestartet hat man mit 3 Sozialarbeitern an den Schulen. Heute gibt es im ganzen Kanton 67 solche Stellen. Kriens war eine der ersten Gemeinden, die einen Schulsozialarbeiter bekommen hat. Dort wird die Institution der Schüler wie auch der Lehrer geschätzt. Am liebsten würde man in Kriens die Schulsozialarbeit ausbauen.
Zum Wetterbericht für Zentralschweiz. Heute hat Christine Jutz von SF Meteo.
Die Nacht ist klar und es wird auch wieder kühl mit Tiefstwert von 6 bis 10 Grad. Montagnstig geht es sonnig weiter, auch Nebelfelder hat es morgen nur ganz wenig und die lösen sich auch rasch wieder auf. Morgen am Vormittag sieht man aber noch ein paar Schleierwolken am Himmel. Temperaturen morgen zu Andermatt bei rund 13 Grad, zu Einsiedeln 17, Sarnen 19 und zu Cham rund 20 Grad. Am Freitag geht es mit viel Sonnenschein weiter, am Morgen hat es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Nebel und Richtung Bergen auch ein paar Hochnebelfelder. Der Nebel lockert sich aber im Laufe des Vormittags an den meisten Orten auf und die Temperaturen steigen auf rund 20 Grad.
Regionaljournal Zentralschweiz. Heute ist der Thomas Heb für die Sendungen verantwortlich. Am Mikrofon war Peter Portmann. Das nächste Regionaljournal kommt morgen und morgen nach der 6:30 Nachrichten. Und jetzt gerade geht es da von 1 weiter mit dem Echo der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.